Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Manche Songs, oft die besten, die passieren einfach. Sie werden nicht mit dem Hintergedanken geschrieben, einen Hit zu produzieren, aber genau diese sind dann Ohrwürmer, die von Kindern genauso wie von ihren Großeltern gekannt und gesungen werden. Always Look on the Bright Side of Life ist so ein Klassiker. Ursprünglich 1978 für den dritten Film Das Leben des Brian der englischen Comedy-Gruppe Monty Python geschrieben, ist dieses Lied tatsächlich in den Top 10 der beliebtesten Begräbnissongs zu finden. Zumindest in England. In dem Film mit dem Originaltitel Monty Python's Life of Brian geht es um einen Mann, der fälschlicherweise für einen Messias gehalten wird. Damals gab es noch keine Komödie, die zu biblischen Zeiten spielt, und es war schwierig, einen Produzenten zu finden. George Harrison von den Beatles war großer Monty Python-Fan und wollte das Budget von 4 Millionen Dollar gemeinsam mit Dennis O'Brien aufstellen. In einem Interview 1989 erzählt er, dass sein Haus und das Büro in London verpfändet werden mussten, um einen Kredit zu bekommen. Gedreht wurde schließlich in Tunesien. Terry Jones, einer der sechs Pythons, führte Regie und Eric Idle, der in der Gruppe meistens die Lieder schrieb, hatte die Idee, am Ende des Films bei einer Gruppenkreuzigung einen besonders fröhlichen Song zu singen. Dieser sollte wie ein Disney-Song sein, und so kam es zu Always Look on the Bright Side of Life. John Cleese, der eigentlich immer das Gesicht von Monty Python war, sagte, es ist einer der befriedigendsten Schlusspunkte für einen Comedy-Film überhaupt.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
See, you know?
Werner Sobotka ist Gründungsmitglied der Kabarettgruppe Die Hektiker. Er arbeitet als Autor, Bearbeiter und Übersetzer von Komödien und Musicals. Er spezialisierte sich auf die Regieführung im Genre Musiktheater und inszenierte bereits für das Raimundtheater, das Ronnacher, für die Volksoper Wien, das Prinzregententheater und Staatstheater am Gärtnerplatz in München sowie für die Staatsoperette in Dresden. Seit 2015 ist er Dozent an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien für den Bereich musikalisches Unterhaltungstheater. Und weil er das Monty Python Musical Spamalot auf der Bühne Baden inszeniert hat, habe ich Werner Sobotka heute eingeladen. Werner, ja. Hast du dich bei der Arbeit an Spamalot, an Always Look on the Bright Side of Life satt gehört oder zaubert dir der Song, so wie vielen auch, mir auch, immer noch ein Lächeln ins Gesicht?
Ich liebe diesen Song und ich bewundere den Eric Idle, der ihn ja komponiert hat und geschrieben hat, für die Einfachheit eines Liedes, das eben, du hast es ja eingangs schon gesagt, glaube ich, über 40 Jahre lang überall gesungen wird in Varianten. Allein wenn man auf YouTube schaut, wo auch der Eric Idle selber es gesungen hat, vor der Queen und bei welchen olympischen Eröffnungen und unglaublichen Venues vor zigtausenden Menschen, die das alle mitsingen können, egal in welchem Teil der Erde. Und das fasziniert mich total. Ich finde, ich liebe natürlich, wie du ja gesagt hast, das musikalisch Leichte, auch das Komödiantische und so weiter. Und wenn das so einen Fußabdruck setzt, der auch 50 Jahre danach noch bleibt, das macht mich fast, berührt mich fast mehr, als wenn das so was ganz Schweres ist, wo jeder sagt, ja klar, da geht's jetzt um ganz schwere Themen oder sehr philosophisch oder musikalisch. Ich bin ein Sondheim-Fan, aber natürlich, das ist eine andere Welt. Und dementsprechend ist es für mich so toll, wenn so was Leichtes, Flockiges, wo sich jeder denkt, ja, das ist easy, wenn das so einen Eindruck hinterlässt. Also insofern, ich habe das bei den Proben, und wir haben es ja zweimal in der Show, es kommt als Solonummer sozusagen vor und dann als großes Finale, wo auch das Publikum wirklich aufgefordert wird, mitzusingen und vor allem mitzupfeifen. Das ist ein wichtiger Faktor im Lied. Und dementsprechend sind da die Leute dabei, und ich glaube wirklich, es gibt niemanden von wirklich den 20-Jährigen bis, in Baden sind doch viele sehr ältere Herrschaften, die kennen das alle und sie singen zwar nicht mit, aber sie pfeifen mit. Alle sind immer dabei. Und das finde ich faszinierend. Das muss dem Eric Idle mal einer nachmachen.
Und das nämlich in dieser Kürze, in der er es auch geschrieben hat, weil es ist ja nicht so, dass der monatelang jetzt gebrütet hat und überlegt hat, was mache ich da jetzt für ein Lied am Schluss dieses Films, sondern ich glaube, die haben das beschlossen. Dann ist er ins Hotelzimmer gegangen und hat die Nummer geschrieben und am nächsten Tag den Kollegen vorgesungen.
Genau. Also für mich ist das faszinierend. Ich habe sie in unserer Fassung, die natürlich sonst auf Deutsch ist, aber habe ich dieses Lied auch auf Englisch gelassen, weil ich finde, also allein die Hookline, die Zeile, die Refrainzeile, aber auch alles andere sind so ikonisch. Und ich meine, früher, heute nicht mehr, aber früher hast du das ja einmal in der Woche in die drei gehört. Also es war überall zu hören. Insofern haben wir das auf Englisch gelassen. Aber das Lustige ist, als ich oder wir alle 19, 20 waren, wir alle, meine ich, die Hektiker, hatten wir in unserem dritten Programm eine selber gemachte, schwer illegal, weil natürlich wir keine Rechte dafür hatten, Übersetzung als Finale, macht ihr doch nichts draus, alles wird wieder gut, hieß die bei uns. Und da habe ich das damals schon mit 19, und wir haben so viel gespielt im Theatercenter Forum, glaube 120 oder 130 Vorstellungen lang gesungen und hatte damals schon wahnsinnige Freude daran.
Wie geht das phonetisch?
Macht ihr doch nichts draus, alles wird wieder gut.
Ach so, da-dam, okay. Genau, sehr schön, ist viel netter als irgendwie mit auf der Sonnenseite, das dann wörtlich übersetzen oder so.
Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja natürlich für das Musical auch eine deutsche Fassung, und viele Produktionen im deutschsprachigen Raum machen auch diese Nummer auf Deutsch. Ich fand das unnötig, weil ich glaube, diese Nummer ist so ikonisch, dass man, selbst wenn die Leute, also erstens einmal, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Themen, es meandert nicht herum, sondern es ist ein Thema, macht ihr doch nichts aus, alles wird wieder gut. Und ich glaube, die Leute kennen das so gut. Insofern, da sind wir auf Englisch geblieben, ja.
Spamalot, das Musical, basiert auf dem Film Die Ritter der Kokosnuss. Der Originaltitel Monty Pythons
Holy Grail.
Monty Pythons and the Holy Grail, genau. Das war 1974. Und das Musical wurde 2005, satirisches Musical kann man es eigentlich nennen vom Genre her, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Also es ist für mich sehr satirisch. Oft erkennen die Leute die Satire nicht. Aber es gibt ja eine kleine Stelle, wo vier Mönche stumm über die Bühne gehen, und im Hintergrund hört man einen lateinischen Choral, und in rhythmischen Abständen schlagen sie sich die Bibel wie blöd auf das Hirn. Was ja im Film auch vorkommt, kommt auch auf der Bühne vor. Und für mich ist das in ganz wenigen Sekunden eine so schöne Satire gegen die Kirche, gegen die Art, wie mit der Kirche, was mit der Kirche alles gemacht wird, wie die Kirche auf die Leute wirkt und so weiter. Und das ist oft für die Leute nur eine Blödelei. Ach schau, die hauen sich ein Buch am Schädel. Aber zu wissen, das sind Mönche, die hauen sich mit liturgischen Gesängen die Bibel am Kopf, das hat ja eine wahnsinnige Sprengkraft, vor allem damals natürlich gehabt. Heute ist schon viel mehr möglich. Aber damals waren solche kleinen Sachen einfach unglaublich, ja, das war Talk of Town. Da hat man viel Pro und Contra darüber diskutiert.
Ja, das ist jetzt interessant, wenn du sagst damals, weil der Film war 74, das Musical wurde 2005 erst uraufgeführt. Gilt für beides damals, oder?
Ja, wobei 2005 natürlich schon die Monty Python, die ja 1983 ihren letzten Film gemeinsam gemacht haben, also dementsprechend schon wirklich gute alte Zeit waren. Und das war schon so ein Revival und ein Wiederaufflammen und eigentlich schon eine neue Generation, die das auch gesehen hat und das natürlich in einem ganz anderen Licht gesehen hat. Aber das war schon, also die Zeit von, wo das Musical kam, 2005, 2006, je nachdem, das war schon etwas, finde ich, wo der Standard zumindest auf der Bühne mit heutigen vergleichbar ist. Der Film damals, es wäre auch vielleicht mit George Harrison, wenn der heute noch leben würde, und das finanzieren würde schon, aber sonst würde sich kein Filmstudio finden, die so etwas heute finanzieren würde. Zumindest nicht als großen mainstreamigen Film oder auch keine Streaming-Plattform, glaube ich, weil es so einerseits grotesk und absurd ist und es ist ja der Film dann ein bisschen anders, vor allem das Ende des Films ist ja völlig, also Monty Python-esque in Reinkultur, in dem historischen Film spielte zu König Artus und seiner Tafelrunde Zeit und plötzlich die englische, damalig aktuelle Polizei mit dem Auto vorfährt und alle verhaftet, den Regisseur und so weiter, und eine Hand hält die Kameralinse zu und damit ist der Film mitten drunter aus, ohne dass die Handlungsstränge gelöst sind. Also das wäre heute nicht mehr machbar, glaube ich. Und für Monty Python war das ja, in Flying Circus kommt jeder dritte Sketch, endet so. Das ist nicht mehr lustig, sagt eine Off-Stimme. Und es hört einfach auf.
Genau.
Also
ja.
Das liebe ich. Und insofern, ich kann gar nicht sagen, dass der Humor alt ist oder schon gar nicht veraltet ist. Ich glaube, der Humor war nie so ganz das Mainstreamige oder Zeitgeistige, auch nicht 1974 oder schon Ende der 60er Jahre, als die Monty Python angefangen haben, sondern das war immer anders als alle anderen. Und ich glaube, drum haben wir haben mit Hektiker mit 16 haben die kennengelernt und haben die sind, also das, wir waren schockverliebt, dass da jemand so anarchistisch ist und sich nichts scheißt um irgendwelche formalen Dinge und auch inhaltlich, es gab kein Thema und je heikler eben Religion und so weiter, je heikler das Thema war, umso liebevoller sind sie damit, haben sie so mit beiden Händen so hineingefasst irgendwie und das hat uns natürlich als 16-Jährige halt überhaupt schon wahnsinnig begeistert und dann halt in Österreich, wo der britische Humor, das ist ja normal was anderes, eh schon so ein bisschen strange ist und weird ist und immer sehr schwarz war und so. Und all das zusammen hat sich, finde ich, in das Musical, sowohl in der Uraufführung damals am Broadway, als auch bis heute hinübergerettet. Und das ist das Tolle, funktioniert heute nach wie vor, um nicht zu sagen, sogar noch besser als damals, weil heute ist dieser Humor natürlich mainstreamig geworden. Es gab halt nach den Monty Python, die das mehr oder weniger kreiert haben, diese Art oder diese ganze Idee, da gab es ja auch noch den Dudley Moore, der da dabei war und diese ganze Marty Feldman und so, diese ganze Gruppe um die Leute, die dann Monty Python gemacht haben. Aber diese ganze Art von Humor, die damals so unikat war, hat sich ja durch Absolutely Fabulous zuerst oder Little Britain dann später, Mr. Bean, Come Fly With Me, das wurde dann alles viel mainstreamiger und heute ist dieser schwarze, absurde, anarchistische Humor bei jedem zweiten Stand-Up-Comedian zu finden. Und deshalb glaube ich, ist es heute, wir haben, das muss ich jetzt ganz stolz natürlich sagen, wir haben eine volle Hütte. Du kriegst keinen einzigen Platz. Wir könnten Zusatzvorstellungen zumindest 10 machen, aber wir kriegen keine Termine zusammen, weil die Schauspieler keine Zeit haben. Aber es freut mich so und die Leute rasten vor Glück aus am Schluss. Und das freut mich so bei einem Thema oder bei einer Gruppe im Monty Python, die ich oder wir Hektiker so verehre und die in ihren Anfängen, als die in Österreich zumindest ihre Anfänge hatten, abgelehnt wurden durch die Bank. Und deshalb freut mich diese Entwicklung so wahnsinnig. Mhm.
Das heißt, den Erfolg des Musicals Spamalot können wir wirklich hundertprozentig Monty Python zuschreiben. Und nicht nur, weil die Musik gut ist, weil die Geschichte gut ist, es ist einfach Monty Python, das Erfolgsrezept.
Das Erfolgsrezept der Originalshow in New York, und ich habe sie dann lustigerweise die gleiche Inszenierung 2-3 Jahre später in London gesehen, auch mit dem Tim Curry, sonst einem anderen Cast, aber auch mit dem Tim Curry, der ja Engländer ist. Das war ein Audience Participation, ohne dass sie es geplant hatten, aber da konnte jeder im Zuschauerraum den kompletten Text und jede Point raufrufen, und das war ein Wechselspiel zwischen den beiden, das war großartig. Mhm. Das heißt, die haben sehr den Film auf die Bühne gebracht. Ich habe selber außer dieser Produktion keine live auf der Bühne gesehen. Ich habe viele Trailer gesehen, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, und habe da oft den Eindruck, dass die Macher nicht ganz vertrauen, dass dieser britische Monty Python-Humor 1:1 funktioniert im deutschsprachigen Raum, und geben dem viele Lustigkeitsmascherln, ich sage immer im Kopf karierte Sakkos, also so ein bisschen, wir müssen jetzt das lustiger machen oder mit dem Humor, den die Leute auch im deutschsprachigen Raum verstehen, ausstatten.
Und dann funktioniert es nicht mehr.
Genau, und ich habe, das war so lustig, weil ich habe da wirklich ein tolles Cast und lauter, ich darf das sagen, weil ich fast Älteste bin, lauter Alte dabei, und das ist auch das glaube ich, Schöne und das Lustige, je älter Leute sind, umso lustiger ist es natürlich, wenn sich die auf der Bühne zum Trottel machen, als wenn das 20-Jährige sind, als die Hektiker mit 20 diese ganzen Monty Python-Sketches nachgespielt haben, war das lange nicht so lustig. Aber jetzt habe ich da wirklich so diese ältere Generation zwischen 50 und 60, noch dazu sehr viele sehr Bekannte, noch dazu viele, die bekannt dafür sind, heroische Figuren vorrangig zu spielen und nicht Comedy, Slapstick, Blödelfiguren. Und das macht so Spaß, denen zuzuschauen, wie die ganz ernst nehmen, blöd zu sein. Und das war eigentlich meine oberste Prämisse. Und beim ersten Konzeptionsgespräch mit den Darstellern habe ich gesagt, pass auf, wir sind alle Trotteln. Es ist nicht wie in einem normalen Theater, dramaturgisch würde man sagen, es gibt den Gescheiten und den Blöden, es gibt den Antagonisten und den Protagonisten, den Antagonisten. Das gibt's da nicht. Da gibt's 8 Vollidioten. Und die gehen durchs Leben. Und die tun auch nichts, als wären sie keine Vollidioten. Die versuchen das auch nicht zu kaschieren. Die sind ganz grad und ganz naiv. Und das, glaube ich, war das von Monty Python gewünschte, der Überbau, dass man nicht so tut, als wäre man gescheiter. Oder das ist ja oft die Basis vieler Komödien. Man tut so, als war das, nein, der Blöde tut so, als wäre gescheit. Und daraus ergibt sich die Komik. Aber bei dem, die sind ganz gerade, die reden aneinander vorbei, aber die mühen sich ab, dem anderen das verständlich zu machen, die geben nicht auf und so. Und das finde ich so wahnsinnig lustig und das finde ich so Python-esque. Nicht versuchen, lustig zu sein. Und das haben die sehr ernst genommen und die Leute lieben es und beißen vor Glück in die Auslegeware, um Loriot zu zitieren, weil es wirklich sehr, sehr, weil die sehr lustig sind auf der Bühne. Mhm. Freut mich sehr.
Zwecks Vollständigkeit möchte ich dazu sagen, haben wir jetzt noch nicht erwähnt, Spamalot ist die Musik und der Text von Eric Idle und John Dupré. Es gab 14 Tony Award-Nominierungen und 3 haben sie letztendlich bekommen. Tim Curry hat am Broadway gespielt und da hören wir uns jetzt die Broadway-Besetzung an.
Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Always look on the bright side of life. Look on the right side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.
Excuse me, is that a shrubbery?
Oh, yes. I'm throwing it out. The cat won't leave it alone.
Well, what a stroke of luck. I'll take it off your hands. Pay the lady, Patsy.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Side of life. Side of life.
Muss dazu sagen, für aufmerksame Zuhörer, es ist das Ganze, also Spamalot, ist ja Ritter der Kokosnuss. Aber, wie du genau gesagt hast, das Lied, Always Look on the Bright Side of Life, ist ja aus Leben des Brian. Kommt also im Film Ritter der Kokosnuss gar nicht vor. Ist aber das aller populärste Monty Python Lied ever. Und deshalb war ganz klar, wenn es ein Musical geben soll aus diesem Stoff, muss, egal welches Ding vorkommt, muss dieses Lied drin vorkommen. Und es ist sehr gut, finde ich, in die Handlung eingebettet. Sie machen das, sie haben das toll, glaube ich, verwoben, dass man nicht den Eindruck hat, es ist ein Fremdkörper. Und deshalb ist diese für Kenner verwunderliche Melange aus dem einen Film ein Lied in den anderen Film hineingetan zu haben.
Ja, es ist überhaupt interessant, wenn die Basis ein Film ist und dann das Musical so wahnsinnig populär ist. Und es gibt jetzt, glaube ich, sogar Überlegungen, aus dem Musical wieder einen Film zu machen. Weißt du da Näheres?
Ich weiß nur, dass das wieder eingeschlafen ist, dass sich die nicht einigen konnten, der Casey Nicholas sollte das machen und habe jetzt schon seit ein paar Jahren nichts mehr darüber gehört. Ich habe das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass diese Diskussionen eingeschlafen sind. Ich würde das lustig finden und würde mich sehr freuen. Wenn ich Monty Python wäre, würde ich sagen, auf keinen Fall, ich würde das nicht machen. Aber das ist so wie, ich würde auch, haben wir ja gesehen, würde auch die Rocky Horror Show nicht nochmal machen. Man hat gesehen, was für ein Flop es wurde. Das ist so ikonisch, da kannst du die besten, glaube ich, Leute der Welt vor und hinter der Kamera nicht an das herankommen, was die Leute da im Kopf haben. Egal, ob der Originalfilm wirklich so gut war, aber der ist so mit einer Zeit verbunden und da waren wir alle jung, da war das Leben noch sorgenfrei und da war alles noch schön. Und diesen ganzen Überbau nimmst du ja mit. Du schaust dir nicht einfach einen Film an und sagst, ja, die haben das so toll gemacht, das kann man nicht nochmal machen, sondern es ist einfach nicht mehr diese ganze, diese Blase, die da rundherum ist, ist, glaube ich, nicht mehr herzustellen. Insofern, also ich würde es gut verstehen, wenn der Eric Idle, der ja da federführend ist, sagt, lass mal das.
Ich habe mir das lange überlegt, wie man diese Genialität von Monty Python erklären könnte, also für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel gesehen haben von Ihnen, wie man das kurz zusammenfassen könnte. Du hast das vorhin schon im Rahmen des Musicals ein bisschen angedacht. Ja, also die, die es kennen, wissen, warum es so lustig ist. Angefangen hat das Ganze mit einer Fernsehshow. Magst du mal ein bisschen erzählen?
Der Beginn, das waren zwei Gruppen und die sind in verschiedene Universitäten gegangen, haben dort studiert, haben mit anderen, eben Marty Feldman, Dudley Moore und so weiter, ihre jeweils eigenen Theatergruppen gehabt und haben sich damals schon sehr auf Kabarett auf der Bühne spezialisiert.
Oxford und Cambridge, also das so waren ja nicht irgendwelche Universitäten,
richtig,
muss man dazu
genau,
sagen.
Genau, richtig. Und dementsprechend haben sich die dann fusioniert, dann sind ein paar Leute wieder verloren gegangen und so weiter und letztendlich kam es dann zu dieser Gruppe. Und das war natürlich eine Zeit, Ende der 60er Jahre, wo alles, was wir heute an Political Correctness, an Wokeness, an Achtsamkeit oder auch umgekehrt an ich bin prinzipiell offended von allem, das hat es alles nicht gegeben und in England schon überhaupt nicht. In England, da war einfach nichts heilig und das haben sich die damals doch noch relativ jungen, sie waren nicht ganz so jung wie die Hektik am Anfang, aber waren alle noch keine 30, haben sich diesen Stil des, okay, wir nehmen uns kein Blatt vor den Mund, aber natürlich in einer sehr intellektuellen, philosophischen Art. Sie haben unglaublich, eben Religion ist natürlich ein großes Thema oder auch Kirche ist ein großes Thema, auf das sie gerne hinhauen, schon auch Politik, aber nie Tagespolitik, sondern Gesellschaftspolitik. Und all diese Themen, die haben sie dann so originell in formale Neuigkeiten verpackt. Also man hat, jeder Mensch kennt einen Sketch und weiß, ein Sketch, also eine kleine Szene von 5-7 Minuten, die hat einen Aufbau, da kommen Figuren vor, die sind meistens sehr plakativ gezeichnet, sehr schwarz-weiß und am Ende gibt es meistens eine Schlusspoint, die kann gut oder schlecht sein, aber geplant ist, dass die Leute dann lachen und dann ist es aus. Und Monty Python hat auch nicht nur inhaltlich, sondern eben auch formal mit ganz vielen dieser Dinge gespielt. Sie haben Sketches nicht enden lassen mit einer Schlusspoint, sondern aus dem Off hat eben eine Stimme gesagt, das ist nicht mehr lustig, Regisseur, Schnitt. Und es wurde mitten unterm Sketch aufgehört. Es kam von oben ein 16-Tonnen-Gewicht und hat einfach einen der Protagonisten des Sketches erschlagen und dann wurde geschnitten und es gab keine Ende von dieser aufgebauten kleinen Geschichte. Also all diese Dinge. Und ich weiß nicht, ob du das den Sketch kennst, warum es zu Spamalot kam, zu dem Titel?
Nein, erzähl. Also es ist ein Camelot steckt drinnen und...
Spam ist eigentlich Spiced Ham, also ein dem Corned Beef ähnliches Dosenfleisch, das man in England, auch Amerika, aber auch in England, im Krieg sehr den Soldaten gegeben hat, weil das unverderblich war, über Jahre, glaube ich. Und dementsprechend wurde das wahnsinnig viel verschickt. Dann hat das so ein bisschen Popularität gewonnen und auch die Haushalte nach dem Krieg haben gesagt, okay, wir können uns dieses Spam einstapeln, weil das haben wir dann immer zu Hause und so.
Und du sprichst jetzt über den Sketch wahrscheinlich, wo im Restaurant genau. Jede Speise mit Spam
genau,
serviert
es gibt,
wird.
Genau, da gibt es einen 3,5-Minuten-Sketch, wo 132 Mal das Wort Spam vorkommt. Ein Ehepaar, natürlich ein sehr, wie sagt man,
konservatives,
klassisches, englisches Monty-Python-Ehepaar. Natürlich beides gespielt von zwei Männern, waren ja immer bei Monty-Python, waren ja nur sechs Männer, waren die ja immer sehr auf Frauen hergerichtet, aber nie auf diese klassischen Drag-Frauen, sondern immer auf sehr biedere, eher schiere Hausfrauen.
Mhm.
Genau. Terry Jones natürlich sehr viel, aber auch der Michael Palin und so weiter. Mhm. Und da kommt dieses Ehepaar in einen, so einen burgerartigen Laden und versuchen was zu bestellen. Und alles, was auf der Karte ist, ist immer Egg with Spam oder Spam with Spam und Tomato Salad with Spam. Und so. Es kommt überall Spam vor, als kleine Aussage, dass die eben inflationär weltweit wurde überall Spam gebunkert und jeder Mensch hat Spam gehabt. Und in den 90er Jahren, als dann die digitale Welt sich eröffnet hatte und schön langsam auch die Leute die Mails bekommen haben, die sie nicht bekommen wollten und damit überschüttet wurden und inflationär solche Sachen bekommen haben, hat man das aufgrund dieses Monty Python Sketches Spams genannt. Und das Lustige ist, Monty Python als so anarchistische Gruppe haben so ein mainstreamiges Wort in die Welt gesetzt. Mhm. Das gefällt mir auch sehr.
Im Rahmen ihrer Serie Monty Python's Flying Circus hat das geheißen. Genau.
Und diese Sketchparade wurde auf BBC ausgestrahlt. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Und die BBC haben damals halt einfach gesagt, es macht irgendwas ja wurscht. Und es hat niemand kontrolliert und es gab nicht 37 Abnahmen, sondern sie haben das einfach gemacht. Und die Leute haben das dann manchmal lustig gefunden, manchmal nicht. Aber es war jetzt kein großer Aufruhr, sondern ja, dann haben sie eine zweite Staffel gemacht und eine dritte und eine vierte. Und das war für mich schon so faszinierend, dass die mit dieser Art nicht viel mehr ausgelöst haben. So auch bei den Fernsehdirektoren, aber auch beim Zuschauer. Und dann, als es das erste Mal im ORF ausgestrahlt wurde, gab es die Sendeschiene Kunststücke. Eine Sendeschiene, in der alles, wo die ORF-Leute nicht gewusst haben, wo soll man das unterbringen. Es war so ein bisschen von jedem Dorfer Hund so. Unter anderem wurde da der Film Das Salz der Erde ausgestrahlt. Das Salz der Erde ist ja der Romantitel vom Ernst Hinterberger von Der echte Wiener geht nicht unter. Also vom Mundl. Und das war damals eben unter Kunststücke eine große, eher mit dem intellektuellen Überbau, na, da ist etwas für die Feinspitze, wurde das ausgestrahlt damals. Große Aufregung. Und auch Monty Python's Flying Circus, damals natürlich nicht synchronisiert, sondern noch mit Untertiteln. Und Hektiker, die waren damals so 16, 17, haben sich immer einen wahnsinnigen Spaß daraus gemacht. Wir haben das immer angeschaut und haben sich einen wahnsinnigen Spaß daraus gemacht, am nächsten Tag in den Verkehrsmitteln in Wien herumzufahren und zu hören, wie sich mit hundertprozentiger Sicherheit wieder irgendwelche Leute wahnsinnig alteriert haben, was für ein Blödsinn jetzt wieder im Fernsehen ist und ich schalte jetzt mein Fernsehen nicht mehr ein und so weiter. Mhm. Also es war jedes Mal ein großes Bahö, warum da jetzt so etwas ausgestaltet wird, das gehört ja verboten. Mhm. Und das hat uns als 16-jährige Buben, die natürlich auf diesen anarchistischen Schmäh wahnsinnig stehen, umso mehr angestachelt zu sagen, sowas wollen wir auch machen.
Ich möchte noch ein bisschen was dazufügen, was du jetzt noch nicht gesagt hast, mhm, und was ich aber relevant finde, mhm, nämlich das Besondere ist schon, dass alle diese 6 Mitglieder in einer Generation groß geworden sind, wo es ja noch keine Fernsehshows gegeben hat oder keine Sketches. Das heißt, die waren so die letzte Radiogeneration. Und weil du gesagt hast, die haben gesagt, macht's eine Show. Und da gibt's diese Geschichte, wo sie dann gesagt haben, gut, also wir machen jetzt eine Show und sie gehen also zu den Produzenten von BBC. Und der Produzent fragt, naja, wird's Gäste geben? Ja, das wissen wir nicht. Na, wird's Musik geben? Ja, das wissen wir nicht. Na, wisst ihr, wie es heißen soll? Ja, also das wissen, da haben sie noch nicht einmal den Namen gehabt. Sie haben nur vom Sender gekriegt, dieses, es heißt The Flying Circus. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass das ja, weil du gesagt hast, heute wäre das alles nicht möglich in Zeiten der Wokeness, es wäre auch nicht möglich, ohne Idee 13 Sendungen zu bekommen, weil der Produzent hat gesagt, na, dann kriegt sie ja mal 13 Sendungen. Ja.
So. Absolut. Und das war ja das lustige Monty Python. Also warum heißt es Monty Python? Es war allen immer klar, okay, das ist ein Zirkus, es heißt Flying Circus, also muss der Name des Zirkusdirektors, mhm, am Anfang stehen. Und Monty war immer allen klar, Monty, der muss Monty heißen.
Ja, aber weißt du warum?
Nein. Wegen einem.
Also ich will jetzt nicht so
Klugscheißerin darstellen. Nein, sag es, ich will es wissen.
Der Eric Idle hat das gesagt, dass in seinem Pub in Mapleborough Green war der zu Hause, da hat es halt einen Typen gegeben, der hat Monty geheißen. Und wenn der nicht da war, haben alle gefragt, wo ist der Monty?
Ah.
Und deshalb hat er den Namen Monty ins Spiel gebracht.
Sehr lustig.
Aber ursprünglich haben sie einen anderen Namen gehabt.
Den weiß ich nicht, weißt du?
Gwen Dibley.
Ah, sehr lustig.
Gwen Dibley und dann am Tag später, sie haben immer so erzählt, sie haben dann alles überschlafen und wenn am nächsten Tag niemand drüber gelacht oder das lustig gefunden haben, haben sie es wieder verworfen.
Ja, ja, ja.
Und Gwen Dibley war ein Name, den sie nicht behalten wollten.
Ja, verstehe ich.
Ja. Monty Python ist besser.
Ist
ja,
besser.
Ja.
Und ich glaube, das Python hat dann der John Cleese dazugefügt.
Ja, genau. Stimmt. Und ja, so ist es lustig entstanden.
Ja, ja, super. Ja. Großartig.
Ja. Naja, und das Besondere, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das wissen natürlich die Monty Python-Fans sowieso, das Besondere an diesem Flying Circus war, dass es animiert wurde. Also es waren Cartoons, die es vorher noch nie gegeben hat, vom Terry Gilliam dabei. Und der Terry Gilliam war der einzige Amerikaner in der Truppe.
Genau.
Also diese Kunstcollagen von dem Terry Gilliam haben ja eine eigene Kunstform eigentlich dann begründet.
Und sind total signifikant. Du siehst ja sofort
dass
das ist von dem.
Genau.
Und das haben wir nicht. Ich glaube, das wäre rechtlich auch nicht so leicht gewesen. Aber in der originalen Spamalot-Show, also in der Broadway-Show, kommen einige so als Bühnenbild gezeichnete, da kommen ja die Füße Gottes vor. Mhm. Zum Beispiel, die sind so ganz klar in dem Stil, wie der Terry Gilliam halt gezeichnet hat. Oder es geht ja eben um den Heiligen Gral. Und der Heilige Gral ist ja auch, den gibt es ja auch im Plakat vom Film, ist ja auch so ganz ein bisschen verwortakelt, aber so ganz typisch in diesem Terry Gilliam-Stil. Also der kommt in dem Original auch auf der Bühne vor. Bei uns nicht, das glaube ich, wäre rechtlich auch gar nicht so leicht.
Ja, ganz sicher nicht. Und der lebt noch, der Terry Gilliam. Und der würde, glaube ich,
auch wenn er nicht leben würde, glaube ich, wäre es rechtlich auch nicht so leicht. Aber, ja. Aber du hast recht, ja, genau.
Es gibt natürlich wahnsinnig viele Sketches in diesem Flying Circus, die wirklich sehenswert sind. Man kann sich das wirklich alles auf YouTube anschauen. Du hast von dem Spam-Sketch gesprochen. Welchen ich besonders mag, ist dieser Fish-Slapping-Dance. Wir können jetzt natürlich im Podcast können wir den nicht zeigen, das kann sich jeder anschauen, aber die Musik dazu ist von Edward German und der Tanz, den sie da tanzen, heißt The Merrymaker's Dance. Ich spiele das jetzt mal kurz ein.
Das Lustige ist, auch das ist, wie du sagst, ein Sketch aus Monty Python's Flying Circus, ist aber die Eröffnungsnummer im Spamalot. Und es ist zwar eine andere Musik, aber bei uns heißt er der Fischwatschentanz.
Ja, also Fischwatschen.
Genau, richtig. Ja, bei uns heißt er Fischwatschentanz. es ist von, es gibt ja eine Fassung von Michael Palin und dann gibt es noch eine Fassung, die er 10 Jahre später gedreht hat, wo der Michael Palin genau erklärt, das ist ein traditioneller Tanz und er zeigt dann genau, wie dieser Tanz gemacht wird, eben der Fischwatschentanz. Also man hat Fische in der Hand, die haben verschiedene Größen, das ist ganz genau vorgegeben, wann man welche Größe verwenden muss und diese Fische werden dem gegenüber, fast wie bei einem Watschentanz, wie wir es so aus der Volksmusik kennen, werden dem immer an die Wangen geschlagen, aber prinzipiell ist das eben eine Art Volkstanz oder erklärt das als traditionellen Volkstanz und zeigt dann auch genau die Fischgrößen und wann man was einsetzt und welche Fische gut sind, welche nicht und so. Und dann sieht man auch den Michael Palin und den Sean Cleese, wie sie da sich gegenüberstehen und diese Fischwatschen verteilen. Und am Schluss landet der Michael Palin dann im Kanal. Das ist das Ende des Sketches.
Man muss es einfach sehen.
Aber das ist bei Monty Python generell. Vielleicht ist das auch ein bisschen das, warum sie bei uns nicht in Österreich die Popularität von Wacker Schwalbrunn oder von all diesen Sachen haben, weil man das natürlich nicht eins zu eins wiedergeben kann. Es liegt sehr oft nicht nur am Text, sondern es liegt an der Interpretation. Es liegt natürlich an der Optik von diesen 6 Menschen, die alle so bieder aussehen. Die haben ja, und wir kennen fast alle den John Cleese von der Optik her, weil der so viel Hollywood-Filme ja gedreht hat, schon die anderen auch, aber John Cleese war am populärsten. Und diese biedere Optik, diese Steuerberater-Optik macht es natürlich auch so lustig, dass die dann so anarchistisch sind, weil man denen das nicht zutraut. Man erwartet es nicht, wenn man wer war damals? Django Edwards war nicht so bekannt, aber also jemand, der so völlig verrückt, oder Marty Feldman von damals, der so verrückt ausschaut, der erwarte ich schon, der wird irgendwas Arges machen. Aber bei diesen biederen britischen Typen, die auch noch dazu so bieder angezogen waren und so weiter, da ist natürlich das dann diese Überraschung. Und der Überraschungsmoment, den kann man nicht wiedergeben in einer Nacherzählung und eben die Sketches. Jeder kennt wahrscheinlich den dieser Vogel ist tot, dieser Vogel ist ein Gewesener, also ein Papagei. All diese Sachen gibt es natürlich unzählig viele. Ich muss schon, und das muss ich schon der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt auch Sketches, da steige ich aus. Also wenn man denkt, was haben die geraucht, wie sie das gedreht haben? Also völlig drüber, wo sogar ich sage, also das ist mir jetzt eine Nummer zu schräg, aber generell ist natürlich die Basis immer die Anarchie gewesen.
Ja, nach dem großen Erfolg mit dem Monty Python's Flying Circus kamen also 4 Filme. Wir haben jetzt schon gesprochen über Ritter der Kokosnuss und Das Leben des Brian. Der erste Film war, das ist der deutsche Titel,
Die
wunderbare Welt der Schwerkraft und der englische Titel.
For Something Completely Different.
Genau, und das war ein Satz, Now For Something Completely Different, was John Cleese eben öfters auch in den Sketches gesagt hat.
Immer in einem unglaublichen Setting. Er ist meistens im Anzug an einem Schreibtisch gesessen und dieser Schreibtisch ist aber wo auch immer gestanden, im Wald oder wo auch immer. Wir haben natürlich Hektiker, haben das alles nachgemacht, nur dass man es weiß und das ist ungefähr das gewesen, was der John Cleese gemacht hat. Wir haben das Parallele gemacht und haben uns zum Beispiel vor die Karlskirche in den Teich mit einem Schreibtisch, mit schönem Anzug und so weiter hineingesetzt und haben da gesagt, aber nun ist etwas ganz anderes.
Warum kann man das nicht so übersetzen, wie es ist? Du übersetzt ja auch viel. Wieso ist dieser Titel Die wunderbare Welt der Schwerkraft? Wie kommt es überhaupt zu so einem Titel?
Also zu dem Titel Die wunderbare Welt der Schwerkraft war sie nicht, ehrlich gesagt. Es gab ja einen von Eric Idle sehr geschätzten Übersetzer, der alle, sowohl Flying Circus als auch alle Filme, die Synchronbücher geschrieben hat und daraus resultierend auch die deutschen Verleihtitel. Der hat auch dann das ursprüngliche deutsche Buch vom Spamalot Musical übersetzt und das war ein Mega-Flop, es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Leute waren fassungslos.
Also weil es einfach schlecht übersetzt war.
Es war schlecht übersetzt und es war trotzdem, Sprache ist natürlich wahnsinnig lebendig und die waren halt damals schon, das war glaube ich 2011 oder sowas oder 2010, die waren halt damals auch schon betagtere Herren und dieser Übersetzer, also dieser Synchron, der die ganzen Synchronbücher übersetzt hat, war in ihrem Alter und das war alles nicht lustig und hat überhaupt nicht funktioniert und deshalb gab es ja dann eine neue Verlagsübersetzung und die wurde jetzt überall gespielt und funktioniert auch gut, finde ich. Genau. Also Das Lustige ist, als ich 23 Jahre alt war und wir mit Hektikern schon sehr bekannt waren, habe ich in einem Anfall von völligem Größenwahn eine Musik-Comedy-Show produziert, damals im K&K-Theater vom Hans-Peter Heinzl am Naschmarkt. Gibt es schon lange nicht mehr, jetzt ist ein Möbelgeschäft drin. Und diese Show hieß aber nun zu etwas ganz anderem. Die Show war ein wahnsinniger finanzieller Flop. Ich habe eine Kredit aufnehmen müssen und mich sehr verschuldet dafür.
Hätte George Harrison fragen können.
Ja, das wäre gut gewesen, genau. Aber, und es lag natürlich nicht nur an diesem Titel, aber ich glaube, dieser Titel hat die Leute einfach überhaupt nicht angesprochen. Und But Now for Something Completely Different ist natürlich eine Floskel oder eine Redewendung, die bei uns nicht, das kennt man nicht, oder das bedeutet für uns nichts. Irgendwie. Mhm. Und aber nutzt etwas ganz anderem, glaube ich, wäre es Verleihtitel, wenn ich das mir jetzt vorstelle, damals noch ohne Internet und du liest in der Zeitung das Programm von den Kinos und da steht drinnen und so etwas ganz anderem. Glaube ich, ja. Da hätten die Leute noch weniger reagiert. Okay. Die Filme von Monty Python in den 80ern waren ja leer bei uns. Die waren weltweit ein Erfolg, auch ein großer Skandal in Amerika und so weiter. Aber bei uns waren sie nicht einmal ein Skandal. Bei uns waren die Leute einfach, die haben das nicht wahrgenommen. Die Hektiker sind oft, ich glaube, wir haben jeden Film sicher mindestens 10-mal im Kino gesehen und sind oft ganz alleine gesessen. Nur wir 4 Hektiker und die Kinooperateure haben dann trotzdem den Film gespürt und wir haben halt laut mitgeredet, weil wir das natürlich alles schon mitreden konnten. Ja. Genau. Aber da war also von dem großen Mainstream-Erfolg nichts zu sehen.
Ja, irgendwo habe ich übrigens aufgeschnappt, weil du gesagt hast, ihr wart so oft im Kino. Elvis hat auch einen Lieblingsfilm gehabt von Monty Python und das war Ritter der Kokosnuss.
Genau,
und der hat ihn angeblich 45 Mal gesehen.
Na, das glaube ich haben wir nicht. Also ich habe ihn natürlich auch oft dann noch sowohl. Das ist einer dieser Filme, Ritter Kokosnuss und auch Leben des Brian, wann immer du zufällig beim Seppen im Fernsehen drüber stolperst, da bleibe ich einfach hängen.
Ja.
Ich muss dann weiterschauen und finde es so wahnsinnig lustig und will mich dann immer überzeugen. Und oft, du siehst ja Filme, wo du dir denkst, was habe ich damals daran gut gefunden? Aber bei dem, das bleibt einfach so unglaublich, so zeitlos. Und das, glaube ich, fasziniert mich auch an Monty Python. So, dadurch, dass die nie zeitgeistig waren, sind sie auch nie unmodern. Also es war toll.
Ja. Also die Antwort bin ich dir eigentlich noch schuldig, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe mir überlegt, was es so besonders macht. Mhm. Und es ist auch so diese, unabhängig davon, dass natürlich die gute Schauspieler auch waren und eben diese Ideen hatten und die Texte gut waren, dass man so schnell von einer Idee zur nächsten kommt.
Ja.
Und das zieht sich einfach so durch irgendwie auch.
Na, ich glaube schon, also eben absurd. Also wenn du jetzt einen Ionesco oder einen Beckett runterbrechen würdest auf ein Kabarett- oder Satireformat, dann findet sich das ganz oft in Monty Python-Sketches. Und die waren ja alle gerade literarisch oder überhaupt kulturell unglaublich gebildet, haben natürlich alle eben, wir haben ja schon geredet über die Unis, von denen die herkamen, haben natürlich alle einen irrsinnig humanistischen Background, philosophischen Background und so weiter. Und das alles fließt da natürlich ein. Und oft ist es dann, also ohne zu sagen, Monty Python ist ein elitärer Humor, das glaube ich nicht, aber viele kleine Sachen, viele kleine Seitenhiebe oder auch viele Grundideen für einen Sketch sind vielleicht jetzt für den kleinen Mann von der Straße, der jetzt nicht unbedingt humanistisch so wahnsinnig sich auskennt, gar nicht so zu fassen. Und dann denkt man sich, aber wo soll der Blödsinn, wenn man eigentlich nicht versteht, dass es da ja einen Überbau gibt oder einen Grundgedanken, der viel, viel weiter führt, als nur eben, blöd gesagt, dass sich zwei Leute Fische ins Gesicht hauen.
Ja. Ja, aber das war zum Beispiel jetzt genau bei Das Leben des Brian ist das ja auch so, dass das ja schon irgendwie... Also du hast jetzt intellektuell gesagt, ja, der Film hat auch eine intellektuelle Note oder wenn man so will, eine Botschaft. Ja? Dieses Denk nach und folgt nicht jedem blind oder so,
natürlich.
Das gilt ja heute genauso.
Ja, und ganz viel Religionskritik, ganz viel Kirchenkritik.
Ja,
und
sowieso.
Da haben sie unglaublich sich natürlich, wie du ja auch weißt, in die Nesseln gesetzt, gerade in Amerika. Und es gab unglaublich viele Demonstrationen, Protestbewegungen vor den Kinos, Kinovorführer, die dann gesagt haben, nein, wir trauen uns, den Film nicht vorzuführen, weil sonst wird ein Anschlag auf unser Kino gemacht. Und da gibt es diese ganzen, kannst du auch auf YouTube schauen, wo sie mit den Schildern gehen und also sich sich ja gegen diese und große Fernsehdiskussionen gegen die Veröffentlichung dieses schmutzigen Films und so weiter. Ja. Und du denkst da wirklich Wahnsinn. Also,
weil du sagst, Fernsehshows, das ist auch lustig zum Anschauen, weil sie mussten diesen Film ja verteidigen. Mhm. Und da gab es in England eben diese Sendung Friday Night, Saturday Morning. Und der John Cleese und der Michael Palin sind dort eingeladen worden und mussten diesen Film verteidigen. Und gegenüber saßen ein sehr bekannter englischer Journalist, der Malcolm Muggeridge. Mhm. Das ist so ein ganz biederer Typ irgendwie gewesen. Und der Bischof von Southwark. Mhm. Und die haben beide wahrscheinlich den Film gar nicht gesehen.
Ja,
und waren aber trotzdem dagegen, ja, weil sie natürlich eine Meinung...
Natürlich.
Und,
ja.
Und da ist der Michael Palin sehr laut geworden, weil er so wild geworden ist, wie die argumentiert haben. Und dann waren die fertig und gehen hinter die Bühne. Und der Bischof sagt, na, das ist doch ganz gut gelaufen.
Verstehe. Das ist ein Monty Python-Sketch
das
eigentlich.
Das ist eigentlich ein Monty Python-Sketch.
Ja,
genau.
Absolut,
und,
war,
und wenn man sieht, wie die dort sitzen und, und schimpfen auf diesen Film, also wirklich, das tut echt weh.
Es ist natürlich immer interessanter, mit einem Film in die Öffentlichkeit zu kommen, wenigstens, als dass der Film allen wurscht ist. Mhm. Trotzdem ist es für mich mega fragwürdig und für mich war es auch damals, als es eben noch keine Political Correctness und Wokeness gab, war der Film nie, dass ich immer gedacht habe, das ist aber geschmacklos. Ja, wenn ich keinen Humor habe, habe ich eher Probleme im Leben. Also.
Ja, es ist mein Lieblingsfilm.
Ja,
hört man jetzt schon ein bisschen
raus. Ja, verstehe ich total. Und du weißt, es gibt ein Oratorium, das Leben des Brian.
Nein, das weiß ich nicht.
Auch von Eric Idle. Ja, haben sie sogar in München gespielt, im Gärtnerplatztheater.
Wow, ist das gut?
Ich habe es nicht gesehen.
So,
aber ich weiß
nicht,
nur, dass es das gibt und das ist so semiszenisch. Eben, es ist ein Oratorium, aber genau. Ja.
Na, ich weiß nur, dass die ursprüngliche Idee, sie haben alle die Bibel gelesen, sie haben wirklich monatelang recherchiert, bevor sie diesen Film gemacht haben und haben sich wirklich gut vorbereitet. Und dann war die Idee, dass es um den 13. Apostel geht, der immer zu spät kommt.
Mhm,
also
genau.
Der kommt dann zu spät zum Abendmahl, weil seine Frau noch Freunde zum Essen eingeladen hat. Und der John Cleese hat gesagt in einem Interview, dass er die Idee eigentlich total super gefunden hat und die wurde aber dann verworfen.
Ja.
So wie auch der ursprüngliche Titel, weil es hätte heißen sollen, Jesus Christus, Gier nach Ruhm.
Richtig, genau.
Was
sehr
auch, also das Leben des Brian empfehlen wir allen empfehlen, oder?
Absolut. Also
allein auch wegen der Schlussnummer.
Ein All-Time-Favorite, auch wegen der Schlussnummer, aber generell. Und es gibt wenig Filme, aus denen ich so viel zitiere, im täglichen Leben einfach, wie Leben des Brian. Vielleicht noch aus lustigerweise aus Blues Brothers und ein bisschen natürlich aus den Zucker-Abraham-Zucker-Filmen, vor allem Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug. Die waren auch so ein legendäres Hektiker-Vorbild irgendwie.
Die Schallplatten, ja, die Vinylplatten, das war ja ein großes Geschäft auch für Monty Python.
Ja.
Und die waren die ersten, die, das habe ich nämlich erst vor kurzem gelesen, die haben eine zweite Spur bei einer Schallplatte hineingetan. Das heißt, wenn du heute die Schallplatte dir anhörst und morgen noch einmal, dann hast du dann am nächsten Tag die zweite Spur und hörst was du am Tag davor nicht.
Genau.
Und das ist... Also hat aber niemand gewusst. Das haben sie niemandem
sehr
gesagt.
Lustig,
ja. Die Platte heißt Matching Tie and Handkerchief.
Mhm, genau.
Also wenn ich die mal wo finde, dann hast du die?
Ich habe sie nicht, nein, aber ich kenne die. Und es gibt ja auch die Bücher, die sie gemacht haben, sind ja auch sehr, die haben nicht gesagt, jetzt haben wir einen Film, dann machen wir einen Soundtrack draus und dann machen wir noch ein Buch dazu und machen sozusagen die Restlerverwertung, sondern sie haben, wenn sie ein Buch gemacht haben, die waren wirklich aufwendig gemacht, wäre heute alles nicht mehr finanzierbar, haben die halt wirklich nur für das Buch dann Sachen geschrieben. Oder eben wenn diese CDs, es gibt natürlich Monty Python Sings, da kommt halt alles vor, was in den Filmen vorkommt und so weiter, aber es gibt diese nur für die CD gemachten Sachen. Und das hat uns schon auch fasziniert, dass die nicht sagen, na gut, jetzt tun wir heute das Melken, bis es gar nicht mehr geht, sondern für jedes Medium ihre eigene Geschichte erfinden. Das ist super.
Genau. Ja, bei den Schallplatten haben sie zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob der Eric Idle diese Idee hatte, sie haben ein Cover genommen, wo Beethoven oder irgendwas draufgestanden ist und Terry Gilliam hat das dann alles durchgestrichen und halt drüber geschrieben, Monty Python und so. Also so schauen die aus, die Schallplattencover, als hätte halt jemand drüber geschmiert.
Es ist fast peinlich zu sagen, aber es gibt natürlich ein Hektiker-Cover, das heißt neue CD, das ist genau mit dem Schmäh. Genauso.
Ja, da kann man jetzt die Hektiker auch mit anderen Augen sehen.
Na, natürlich, weiß, das sind eigentlich die Monty Python.
Genau. Eigentlich die Monty Python. Die
Nein, das wäre toll, das wäre toll. Wir wurden oft als österreichische Monty Python und das war für uns immer ein großes Kompliment und also für mich sind die vorbehaltlos neben Loriot, der natürlich ganz was anderes macht, aber auch so eine Säule unserer Vorbilder war, und eben Zucker Abraham Zucker, die halt die amerikanische Seite bedient haben, sind das so die drei großen Idole gewesen,
Helden
denen wir
sie,
ja genau, ja. Total. Mhm. Ja.
Ja, du sagst Monty Python Sings, der vierte Film, Meaning of Life, der Sinn des Lebens. Da gibt
schöne
es ja
Nummern
einige
drinnen.
Schöne Nummern. Welche wünschst du dir denn?
Ich glaube, Millions of Millions, wie heißt es? Galaxy, wie heißt der Galaxy Song?
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour, the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
Ja, ich mag auch ganz gern dieses Every Sperm is Sacred.
Natürlich, großartig. Da finde ich, muss man es sehen, weil
ja,
das ist halt so eine Hommage an Honor White und all die Leute, die hat Oliver gemacht und so. Also diese großen 70er-Jahre-Filme, wo diese Musical-Verfilmungen mit viel Geld waren und diese großen Straßenszenen, wo du bis ganz nach hinten noch irgendwelche Tänzer siehst.
Ja, genau. Und die vielen Kinder natürlich
und die vielen
in dem
Kinder
Fall. Genau.
Und großartig ja. gemacht. Also auch das so ein bisschen eine, man kann gar nicht sagen eine Parodie, sondern so eine Hommage an diesen Stil auch irgendwie. Ja. Ja, großartig.
Dann gibt es natürlich den großartigen Lumberjack-Song.
Natürlich.
Das Holzfäller-Lied.
Natürlich, natürlich. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Am Morgen packt mich die Arbeitswut.
Genau. Na schau, das geht ja. Zack,
ja,
zack, genau.
I'm a Lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day.
I'm a Lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day.
He's a Lumberjack.
Cut down trees, I eat my lunch, I go to the lavatory. On Wednesdays I go shopping and have buttered scones for tea.
He cuts down trees, he eats his lunch, he goes to the lavatory. On Wednesdays he goes shopping and has buttered scones for tea.
I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars.
He cuts down trees, he skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hang around in bars.
I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. I cut down trees, I wear high heels, suspenders and a bra. I wish I'd been a girly, just like my dear papa.
Ja, das Lustige ist ja, dass dieser Song so eine schöne Wende nimmt, mit der man ja überhaupt nicht
natürlich
rechnet.
Natürlich, aber das ist ja das Lustige und es gibt ja dann schon einen kurzen, so eine kurze Irritation, dann geht es wieder ins Richtige und dann zerfällt das Ganze.
Ja, da gibt es auch diese eine Anekdote. Es gab dann natürlich auch Bühnenshows, die ja so genauso riesige Säle gefüllt haben, genau, mit ihren Programmen und so. Und George Harrison war ja, eben weil er auch Finanzier war irgendwie und großer Fan, der hat dann einmal gesagt, darf ich denn da mitsingen beim Lumberjack-Song? Und dann hat er tatsächlich, haben sie ihn hinten in die Reihe gestellt, dann hat er mitgesungen und niemand hat ihn erkannt.
Sehr lustig.
Ja. Also es gibt ganz wenig Coverversionen von Always Look on the Bright Side of Life.
aus unterschiedlichen Gründen, du hast schon gesagt, wegen der Übersetzung auch vielleicht und weil das eh so genial ist und warum soll man das in allen Stilen machen. Und das Lied hat man auch gehört in einem anderen Film, in einem Hollywood-Film, As Good As It Gets. Mhm. Also auf Deutsch hat der geheißen, Besser geht's nicht, aus dem Jahr 1997. Und Jack Nicholson ist halt ein alleinstehender Mann und der sitzt am Klavier und singt halt immer wieder dieses Lied. Und für den Abspann hat Art Garfunkel, von dem, also Duo Simon & Garfunkel, den Auftrag bekommen, er muss das also irgendwie gescheit orchestrieren und größer und ernsthafter singen und so. Und der Hans Zimmer hat für diesen Film As Good As It Gets den restlichen Score geschrieben und hat dann diese Nummer produziert. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a counterfeit when you look at it. Life's a laugh and death's the joke, it's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. Für den Abspann eines Filmes reicht's.
Verstehe, okay, ja. Du meinst, wo die Hälfte der Leute schon draußen sind.
So
ja.
Ja.
Ja, sie haben sie auch gesungen beim Begräbnis, also bei der, wie sagt man da, bei dieser Gedenkfeier vom Graham Chapman natürlich und so weiter.
Ja. Ja, bei dieser Gedenkfeier, das hat Eric Idle dann gesagt, das war ziemlich schwierig für ihn. Was mich jetzt sehr gewundert hat, also sie sagen, dass sie haben jetzt wirklich sehr intensiv zusammengearbeitet an den Texten, an den ganzen Programmen und trotzdem waren sie sich irgendwie einig, dass sie in Wahrheit nicht viel voneinander wussten. Also wie der Graham Chapman erklärt hat, er ist krank und er lebt jetzt nicht mehr lang und so weiter. Es waren alle irgendwie total erstaunt und niemand hat das gewusst. Mhm. Und ich glaube, es war Michael Palin, der gesagt hat, wir waren ja nicht wirklich befreundet miteinander. Und das hat mich dann sehr gewundert, dass man so intensiv zusammenarbeitet und so erfolgreich wird, dass man dann nicht befreundet ist.
Ich kann es nachvollziehen und ich glaube, dass dieses nicht permanent aufeinanderpicken schon ganz gut ist. Also bei uns, wir haben 250 Abende des Jahres eh miteinander verbracht, dann haben wir noch, ich weiß nicht, wie viel gedreht und so weiter. Aber dann ist wieder jeder seines Weges gegangen und wir sind nie gemeinsam auf Urlaub gefahren oder haben jetzt gesagt, ach, jetzt machen wir privat auch noch viel, weil wir uns eh dauernd gesehen haben. Aber deshalb, ich kann das sehr gut nachvollziehen und mich wundert das auch nicht und ich glaube nicht, dass das jetzt, die waren ja dann immer so in Zweierteams meistens eingeteilt, wenn sie was geschrieben haben.
Ja.
Genau, ja. Und da war eben immer der mit Michael Palin oft, mit dem Graham Chapman, weil die haben sie noch am ehesten gekannt.
Der Michael Palin hat mit dem Terry Jones
John Cleese Chapman. War mit dem, genau, richtig. Und die, wenn die halt dann mit dem Graham Chapman und der halt so gesoffen hat, war das dann oft schwierig und so, ja. Also ich glaube schon, die haben schon viel Probleme auch miteinander gehabt. Also
gerade
John Cleese, glaube ich, war A, kein einfacher und hat halt dann auch wirklich seine Karriere, glaube ich, sehr im Kopf gehabt, auch zu Recht. Mhm. Seine Solo-Geschichte, also seine Filmkarriere. Und insofern, glaube ich, war das nicht immer so lustig, wie das jetzt nach außen ausschaut.
Ja, na eh, so eine intensive Zusammenarbeit
ist
natürlich.
Eh logisch.
Ja.
Aber ich glaube, auch darum gibt es natürlich all diese Biografien, die da sind, sind immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkerer oder eben die von Graham Chapman heißt ja überhaupt die Biografie eines Lügners. Und er sagt, ist die Hälfte erfunden und so. Also wahrscheinlich wollen die auch jetzt nicht unbedingt alles permanent auspacken.
Genau. Ja.
Verstehe ich auch.
Ja. Und gerade beim Graham Chapman war es eh schwer, weil sie alle dann von seiner Alkoholsucht gesprochen haben und dass er beim Dreh von Ritter der Kokosnuss eigentlich nie nüchtern war. Genau. Und beim Brian hat er dann, also der hat halt immer die Hauptrollen gespielt.
Also bei Ritter der Kokosnuss war das Problem, dass er ja davor diese Entziehungskur gemacht hat und dann hatte er dieses Problem der Entzugserscheinungen.
Also
er war
gar
nicht mehr nicht mehr angesoffen, aber er war ganz und konnte dann hat er diese Höhenangst gehabt und mit dieser Szene da auf der Brücke und so weiter. Also das muss schlimm gewesen sein und der war 46 oder so, wie er gestorben ist, also ganz jung, relativ jung. Und ich glaube, die haben lange gewusst, dass er schwul war und so weiter. Also es war so eine vielleicht eine Zweckgemeinschaft auch. Und die haben sich halt als Studenten getroffen und man entwickelt sich logischerweise und haben sich halt jeder in eine andere Richtung. Dann eben viel mit diesem Regie führen. Die einen, die halt unbedingt Regie führen wollten. Mhm. Wer führt Regie, dann machen wir gemeinsam. Und dann haben die nur gestritten und so weiter.
Und haben beide, also bei Ritter der Kokosnuss hat der Terry Jones und der Terry Gilliam haben
beide
das erste
Terrys,
Mal und haben aber noch nie Regie geführt.
Genau.
Das völlige Chaos.
Was lustig ist, wenn man dann weiß, wie die Biografie von denen weitergeht und welche bekannten Filme die dann gemacht haben und so weiter. Aber klar.
Irgendwann muss man anfangen.
Muss man anfangen,
ja, klar. Stimmt. Ich würde ganz gern generell dich fragen, ob Monty Python zeitlos ist. Also wir haben schon gesagt, der Witz funktioniert heute auch noch, wenn man das sieht. Aber gibt es heute vergleichbare Künstlerinnen und Künstler, die so wirklich den Nerv der Zeit treffen und auch den Humor der Zeit treffen, so wie Monty Python das damals geschafft haben?
Also das Problem ist, eine Karriere à la Monty Python ist ja heute nicht mehr möglich, weil damals war ja das Angebot ich kann es nicht in Prozent sagen, aber ein verschwindender Prozentsatz von heute. Es gab keine digitale Welt, wo ja prinzipiell alles täglich erneuert wird, wo du ja schon wirklich es geschafft hast, wenn du 2 oder 3 Jahre lang in den Köpfen der Leuten populär bist. Ich glaube, der letzte bei uns war Generation Niavarani, also 93 hat er das Simple übernommen und knapp danach hat es angefangen mit diesen digitalen Sachen. Mhm. Der Niavarani ist der letzte, der noch die klassische alte Schule, wir haben 2 Fernsehkanäle und da schaut einer jede Woche mindestens einmal raus und ob ich will oder nicht, ich sehe den dann und so haben wir immer bei den Hektikern immer gesagt, die Hektiker haben die Leute überredet, dass sie ihnen gefallen und nicht, die haben gesagt, das ist so toll, sondern es war einfach aus Mangel von Alternativen. Mhm. Und so war es natürlich bei Monty Python auch. Also da gab es zwar mehr, weil in England ist natürlich größer und war natürlich das Showbusiness eine andere Macht, aber dieses prinzipielle Spreaden an ganz viele Leute, das Spreaden an ganz viele Leute ist heute nicht mehr möglich. Und Streamingdienste, alle digitalen Möglichkeiten und natürlich auch live. Wenn ich überlege, wie viele Leute live aufgetreten sind, als wir angefangen haben, und wenn ich mir jetzt diese Hefte, diese dicken Hefte anschaue, das sind 70, 80 Kollegen, die jeden Monat auftreten, von denen ich die Hälfte, ich, der das doch nicht ganz branchenfremd bin, nicht einmal gehört habe, den Namen, geschweige denn je ein Programm gesehen habe. Mhm. Also es ist unglaublich schwierig, sich heute diese Popularität zu schaffen. Ich glaube, das kann nicht mehr funktionieren. Mhm. Und inhaltlich ist halt immer die Frage, wenn ich besonders zeitgeistig sein will, werde ich auch nicht sehr lange, also sicherlich nicht 40, 50 Jahre später, noch die gleiche Aktualität haben. Mhm. Und es ist ja lustig, wenn du anschaust, ich meine, die waren noch ein bisschen früher, aber diese Bilanz der Saison, Karl Farkas und so weiter, waren dann doch auch Ende der 60er viel im Fernsehen, so wie Monty Python's Flying Circus. Wenn du dir das heute anschaust, denkst du dir, du kannst unter dieser Staubschicht gar nichts mehr sehen, was da überhaupt je die Leute lustig gefunden haben. Und wenn du Monty Python anschaust, ist es, natürlich ist es von der Fernsehqualität, von der Denkqualität alt, aber von der inhaltlichen Ding, das könnte auch heute eben Little Britain, weiß nicht, ob du es kennst, oder Come Fly With Me, das ist ja, gut, die sind natürlich die direkten Nachfolger auch im gleichen Land und mit dem gleichen Humorverständnis und so weiter, aber das ist nicht anders. Und das finde ich schon toll, und hat meine Hochachtung, dass jemand sowas so wahrscheinlich nicht geplant. Die haben sich ja nicht gedacht, wir schreiben aber etwas, was in 50 Jahren auch noch aktuell ist. Aber es ist ihnen einfach gelungen. Ja?
Ja.
Und insofern glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass heute jemand etwas schreiben oder produzieren kann, in diesem Humor, Comedy, Satire-Sektor, das so lange so aktuell oder so allzeit aktuell bleibt, wie das bei Monty Python war.
Gute Antwort. Amen. Jetzt gebe ich mich zufrieden mit dieser Antwort.
Ja, ja.
Jetzt haben wir schon ein paar Lieder gehört von Monty Python. Ich ende natürlich mit dem, was der Aufhänger war für heute. Und ich habe jetzt doch eine andere Version ein bisschen gefunden, ein bisschen mehr wie Bar Jazz von einem Gary Williams, ein englischer Sänger.
For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Look on the bright side of life.
Ich würde wirklich gern den Jamie Cullum, auch mit der Stimme, mit diesem Timbre, ich mag das sehr. Könnte ich mir vorstellen, dass der, das finde ich jetzt nicht sehr originell, da ist halt. Ja, das ist halt ein Bezel drunter gelegt und singt, aber der
er
hat
singt's
ja
halt nach.
Genau,
singt's ja, ja,
nach.
Genau.
Mhm. Der Jamie Cullum hat ja allein aus der, also auch das ist so eine Hookline, da, 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 da.
Ja, ja,
da,
genau
da.
So. Ja,
und das ist so cool, wie er mit dem umgeht, was er gemacht hat oder auch, I could have danced all night, das ist so toll. Mhm. Der hat das so verstanden, finde ich irgendwie. Jetzt gibt's vielleicht bei der Nummer nicht so viel zu verstehen oder nicht zu verstehen bei Always Look on the Bright Side. Aber der hat, ja, da denkt man sich, naja, jetzt cover ich halt die Nummer und nicht, ah, da habe ich eine Idee, die ist leiwand, da mache ich was draus. Und bei aller Liebe, vielleicht ist die Nummer jetzt rein musikalisch, hat ja die wenig Gehalt, auch inhaltlich, also vom Text her. Das Lustige bei der Nummer ist natürlich fast immer der Kontext, egal ob das auf der Beerdigung gespielt wird oder eben bei der Kreuzigung oder im Spamilot, das ist ein bisschen ein anderer Kontext, aber auch halt eine völlig absurde Situation. Und dementsprechend ist natürlich all das, was, wenn wir das hören, sehen, glaube ich, zumindest 50% oder 80% der Leute schon einmal den Eric Idle und den Graham Chapman da am Kreuz hängen. Und dann habe ich schon so eine Assoziation, die Nummer schon so viel lustiger macht, als wenn ich mir jetzt vorstelle, ah, das ist halt irgendein Disney-Zeichentrick und die singen das halt so. Mhm. Und dadurch ist, glaube ich, so dieses Covern von so einer Nummer.
Vielleicht liegt es auch an dem Inhalt dieses Happy Songs, weil wenn du jetzt so einen anderen Happy Song hernimmst wie Don't Worry, Be Happy, das wird auch nicht großartig gecovert.
Nee. Ja?
Also das ist halt eine einfache Melodie, es soll uns gut gehen, wenn wir das hören und ob du es jetzt so oder so singst, ist wurscht. Also,
wobei gerade Singing in the Rain ein gutes Beispiel ist, das ist ja auch ein Happy Song, der auch de facto von der Aussage, ich sage, ja, wenn, du weißt, wie die Übersetzung, die deutsche Verlagsübersetzung
ich bin ja so verliebt, heißt es, oder?
Es gab eine Übersetzung, die heißt doch tatsächlich, ich singe, wenn es schneit. Ich singe jederzeit.
Ah, das habe ich noch nicht.
Ich singe, wenn es schneit. Ich singe jederzeit.
Na, ich weiß nur, dass von der synchronisierten Fassung des Films, des Originalfilms, da singen sie wirklich, ich bin ja so verliebt. Ah, und das hat überhaupt nichts mit dem Regen.
So
also das
genau.
Ist total enttäuschend.
Ich finde ja auch eben, ich singe, wenn es schneit, auch sehr originell.
Ja, das stimmt. Ja, vor allem. Schön.
Ja.
Du, ich hätte noch ein schönes Zitat von John Cleese gefunden. Ja. Das möchte ich dir noch so hinwerfen. Übrigens, eigentlich hat der Cheese geheißen. Der Vater von John Cleese hat Cheese geheißen.
Sehr lustig.
Und dann hat er also einen Sohn gekriegt und er wollte nicht, dass die Cheese heißen und deshalb heißt er Cleese. Und der John Cleese hat es in einem Interview erzählt und dann sagt er, und in Amerika nennen sie ihn alle Jack und der Name Jack Cheese wäre doch ein wunderbarer Name für einen Komödianten. So.
Das stimmt, ja.
Aber John Cleese kennt halt auch jeder.
Ja, ist also auch nicht schlecht.
Gut,
ja.
Also der hat gesagt, bei Comedy funktioniert nichts, bevor es richtig perfekt ist.
Es gibt keinen weiseren Satz. Und es gibt wahnsinnig wenig Leute, zumindest im deutschsprachigen Raum, die das wissen. Der Michael Nichols, der das Original inszeniert hat, ganz berühmter, vor allem Filmregisseur bis hin zu Wer hat Angst vor Virginia Woolf oder Reifeprüfung und so weiter. Also ein großer Mann. Hat die Bühnenshow inszeniert von Spamalot. Und der hat dann in einem Interview erzählt, wie kam es dazu? Sie sind mit Eric Idle befreundet seit 30 Jahren, aber wie kam es dazu, dass sie dann diese Show inszenieren? Und er hat gesagt, als ich das erste Mal den Anruf vom Eric Idle bekommen habe, habe ich gesagt, bitte nicht mich ein Musical machen lassen. Ich habe 2-mal Musicals gemacht. Das ist das Schwierigste. Dieses, wenn du ein Schauspiel hast und das Stück ist gut, sagst du den Leuten, das Stück ist gut, geht's auf die Bühne, macht's das Stück. Und dann hat er gesagt, und beim Musical, da kommt diese Bühne, Kostüme, Ton, Musik, und hat das alles so genannt, was zu allem dazukommt, was ja ein Schauspiel auch hat, nämlich, dass die Schauspieler auf der Bühne leiwand sein müssen. Das ist beim Schauspiel auch. Aber alles andere haben die nicht. Und deshalb, all das betrifft natürlich nicht nur die Darsteller, es betrifft jeden Umbau, jeden Umzug, jede Tonzuspielung, jedes Orchesterstückchen. Alles muss perfekt und präzise sein, dass es zu 100% funktioniert. Und vice versa, die Reaktion ist halt genauso 100%. Weil wenn ich, der Unterschied zwischen Langeweile und Ergriffenheit ist nun mal lang nicht so messbar, wie zwischen eine Point funktioniert oder sie funktioniert nicht. Weil ob die Leute weinend zuschauen oder schlafen, ist ein viel kleinerer Gap, als ob sie lachen oder nicht. Und das ist so erbarmungslos und unmittelbar, direkter geht's nicht. Und das, was ich auch immer sage, die beste Regie ist die, wo man sagt, was hat eigentlich der Regisseur gemacht? Das ist ein super Stück, tolle Schauspieler, wozu haben die einen Regisseur gebraucht? Dann ist es perfekt.
Meine letzte Frage, Werner.
Ja?
Obwohl es so schön ist, über dieses ganze Thema zu sprechen, wir können eine ganze Serie draus machen eigentlich. So. Und wir haben ganz viel ausgelassen, aber wir haben viel abgedeckt. Also meine letzte Frage, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Aber die Antwort gibt ja schon allein dieses Lied. Also ich glaube, in einer heutigen Zeit, wo wir jeden Tag in den Nachrichten nicht mehr wissen, was noch schlimmer ist, was wir an verschiedenen Beiträgen sehen, ist von mir aus der Wunsch, der 2 Stunden, 2,5 Stunden eine gute Zeit zu haben, ohne zu glauben, man verblödet dann, ohne die Angst haben zu müssen, oh Gott, jetzt kümmere ich mich aber nicht um die Welt, weil ich bin ja trotzdem die anderen 22 Stunden damit beschäftigt, mich damit auseinanderzusetzen, was gerade gesellschaftspolitisch oder politisch ein Problem ist. Und deshalb finde ich, eine gute Zeit, eine schöne Zeit zu haben, ist das Schönste, was ich im Theater mir wünschen kann. Und mir nachher wieder ein bisschen Motivation und Positivismus zu geben, wenn ich das nächste Mal Zeit im Bild aufdrehe. Und mir denke, na gut, ich halte es jetzt auch noch einmal aus, weil jetzt habe ich gerade 2 Stunden was gesehen, was mich erfreut hat, was mich erbaut hat, was mich motiviert hat, was einfach mich glücklich gemacht hat. Und nicht, ich bin kein Fan vom, ich muss aber jetzt mindestens müssen die Ukraine, die Weltwirtschaftskrise und das Gendern noch ganz tief in einem Stück verhandelt werden. Und wenn nicht mindestens einmal über die Flüchtlinge und einmal über die Klimakatastrophe geredet wird, dann ist es ein schlechtes Stück. Davon halte ich nichts. Ich glaube, die Leute brauchen, so wie ein Sauerstoffzelt oder wie ein Asthmakranker den Sauerstoff braucht und dann nachher geht es ihm wieder besser, brauchen sie was Schönes und Positives und das wird halt von vielen Leuten immer gleichgesetzt mit platt und banal. Und das finde ich nicht. Aber ich finde, man kann was Positives, Motivierendes, Schönes, uplifting, ich weiß nicht, wie das Wort auf Deutsch heißt, was einen hinaufzieht. Und dann hat man wieder, dann ist man wieder ein bisschen weiter oben und dann kann man sich wieder von dem ganzen Elend der Zeit im Bild runterziehen lassen. Also ich finde, Kunst und Kultur kann, wenn es richtig eingesetzt ist, total positiv stimmen, motivieren und einen das Leben wieder ein bisschen leichter nehmen lassen.